Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 17. April. Dramatische Szenen gestern in Brüssel. Dort wollten sich konservative Politiker treffen. Es endete im Belagerungszustand. Diese nationale konservative Konferenz findet seit 2019 in jedem Jahr statt. In diesem Jahr sollen unter anderem der ungarische Regierungschef Viktor Orban, der ehemalige polnische Ministerpräsident Morawiecki, der französische Politiker Éric Zemmour und aus Großbritannien Nigel Farage daran teilnehmen. Aus Deutschland standen Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Hans-Georg Maaßen und Gloria von Turn und Taxis auf der Gästeliste, sowie Tichys Einblick-Autor David Engels. David Engels berichtete gestern Abend direkt aus den Räumen, wie die Konferenz von der Außenwelt geradezu abgeschottet wurde. Ehemalige Minister, katholische Würdenträger und Professoren wurden wie Schwerverbrecher behandelt. Essen musste in die Konferenz wie in eine Burg hineingeschmuggelt werden.
Diese Tagung ist nun von der Antifa hier in Brüssel massiv bedroht worden. Verschiedene NGOs haben auch ihren Protest angekündigt und entsprechend hat der Bürgermeister der Stadt Brüssel diese Tagung verboten. Daraufhin wurde ein zweiter Konferenzort gesucht. Der dortige Bürgermeister hat erneut die Tagung als gefährlich für die öffentliche Sicherheit verboten und nun findet die Tagung in einem dritten Konferenzort in Saint-Jos statt, deren Bürgermeister, aber Emir Kir von der Sozialistischen Partei, die Tagung nun ebenfalls als rechtsextremes Ereignis geframed und entsprechend verboten hat. Die Polizei steht nun vor der Tür. Sie ist eben auch in den Saal reingekommen, um zu schauen, ob alles anständig vor sich geht. Und nun ist die Situation so, dass niemand mehr diesen Tagungsort verlassen darf, ohne eben definitiv ausgeschlossen zu werden und eben auch niemand mehr den Saal von außen betreten kann, sodass eine ganze Reihe von Rednern abgewiesen wird.
Kardinal Gerhard Ludwig Müller, ebenfalls Gastautor bei Tichys Einblick, hat deutlich drastischere Worte für den Vorgang gefunden. Dies sei wie Nazi-Deutschland, sagte der einstige Bischof von Regensburg. Sie seien wie die SA. So zitiert ihn der US-amerikanische christliche Publizist Ort Dreher, der ebenfalls zu den Belagerten gehört. Eigentlicher Urheber des Skandals war der sozialistische Bürgermeister des Brüsseler Stadtteils Saint-Jos, Emir Kir. Er ist türkischer Herkunft und versteht sich gut mit den Grauen Wölfen und bestreitet übrigens den türkischen Genozid an den Armeniern. Emir Kir hatte eine Polizeiverordnung erlassen. Er habe beschlossen, die Veranstaltung zu verbieten, mit sofortiger Wirkung. Nach Polizeiangaben hat er das Anrücken der Beamten angeordnet und wollte die Konferenz sofort beenden lassen. Er habe die Polizei wie eine Privatmiliz benutzt, um das Treffen, das er als rechtsextrem einordnete, zu verhindern, erklärte gestern der französische Politiker Éric Zemmour und fuhr wörtlich fort: Heute sehen wir, dass Belgien ein Land zwischen Scharia und Diktatur ist. Was für ein beschämendes Schicksal für ein so schönes Land. Soweit Éric Zemmour. Mittlerweile melden sich amtierende europäische Regierungschefs zu Wort und drücken ihr Unverständnis aus. Inakzeptabel nannte der belgische Premierminister Alexander De Croo die Vorgänge. Er hat klargestellt, dass diese Entscheidung gegen die belgische Verfassung verstoße. Die kommunale Autonomie sei ein Eckpfeiler der Demokratie, könne jedoch niemals die belgische Verfassung außer Kraft setzen, die seit 1830 die Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiere. Das Verbot politischer Versammlungen sei verfassungswidrig. Auch der britische Premier Rishi Sunak schaltete sich ein und verurteilte diese Attacke auf die Meinungsfreiheit. Aus Italien meldete sich Ministerpräsident Giorgia Meloni. Was in Brüssel passiert sei, lasse uns ungläubig und bestürzt zurück. Der Bürgermeister einer Gemeinde der belgischen Hauptstadt habe eine Konferenz verboten, an der Regierungschefs sowie nationale und europäische Parlamentarier teilnehmen sollten. Aufgrund der Anordnung hinderte die Polizei Gäste und Redner physisch daran, die Konferenz zu betreten. Meloni habe den belgischen Ministerpräsident De Croo sofort gebeten, die Ereignisse weiter zu verfolgen. Auf der Konferenz sind Mitglieder der europäischen Konservativen und Reformer, deren Parteichefin Meloni ist. Der Versuch, eine demokratische, friedliche Versammlung nicht nur zu sabotieren, sondern auch einzuschüchtern und zu blockieren, dazu mit einem internationalen Publikum, ist in der jüngeren europäischen Geschichte einmalig, so schreibt Marco Gallina bei Tichys Einblick. Ist Belgien immer noch eine Demokratie, so fragt Francesco Giubile, Präsident der Denkfabrik Nazione Futura und Mitorganisator dieser Konferenz. Es ist nicht nur verboten, den Veranstaltungsort zu betreten, so Giubile, sondern der Bürgermeister hat sogar die ersten beiden nationalen Veranstaltungsorte der Konservatismus-Konferenz abgesagt, indem er die Polizei schickte. Das Veranstaltungsgelände sei von der Polizei umstellt, die niemanden mehr hereinlasse, nicht einmal mehr Eric Zemmour, der um 16 Uhr sprechen sollte. Wie es heute auf diesem wichtigen Treffen weitergeht, war gestern Abend noch offen. Erwartet werden Viktor Orban und Hans-Georg Maaßen. Tichys Einblick wird heute weiter berichten. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gab dem früheren Chefredakteur von Bild, Julian Reichelt, recht. Seine Kritik an der Bundesregierung dürfe nicht so einfach verboten werden. Julian Reichelt, heute Chef der Nachrichtenplattform News, hatte im August 2023 auf der Online-Plattform X, dem früheren Twitter, geschrieben, Deutschland habe in den letzten 2 Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban gezahlt. Und weiter wörtlich, Zitat, wir leben im Irrenhaus, in einem absoluten, kompletten, totalen, historisch einzigartigen Irrenhaus. Was ist das nur für eine Regierung? Zitat Ende. Die Entwicklungshilfeministerin Schulze, SPD, ließ daraufhin einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung stellen, nachdem Reichelt die kritische Äußerung über sie untersagt werden sollte. Es handele sich um eine unwahre Tatsachenbehauptung, die geeignet sei, das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Bundesregierung zu gefährden. Der durchschnittliche Leser verstehe die Äußerung so, dass das Geld von der Bundesregierung direkt an die Taliban gehe. Berlins Kammergericht gab also zunächst sogar der Ministerin recht und hatte die Aussage Reichelts verboten. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern das Urteil aufgehoben und erlaubt die Kritik ausdrücklich. Die Entscheidung des Kammergerichts verletze den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Der Staat habe grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Entwicklungshilfeministerin Schulze, SPD, wollte die Kritik an der Regierung verbieten und jedem Kritiker in diesem Lande zeigen, dass sie gegen jeden vorgeht, der es ähnlich sieht. Der Fall wird jetzt an das Kammergericht Berlin zurückverwiesen und muss dort neu verhandelt werden. Erinnert sei noch einmal an Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Dieses Gesetz schützt Bürger vor dem Staat, schützt vor einer Regierung, die unliebsame Meinungen immer stärker unterdrücken und verbieten möchte. In Berlin sollen auf einem brachliegenden Gelände der Freien Universität Container für sogenannte Flüchtlinge gebaut werden. Im vornehmen Berlin-Dahlem sind derzeit noch gepflasterte Plätze, Grünflächen und Parkplätze zwischen den Gebäuden der Universität zu finden. Dort will der Berliner Flüchtlingskoordinator Brömme ein Containerdorf hinbauen. Doch die Leitung der Universität wehrt sich jetzt vehement. Eine auch befristete Unterbringung von Flüchtlingen sei auf dieser Fläche nicht möglich, so die Kanzlerin Andrea Güttner. Die Universität legte bisher Wert auf ein sogenanntes Studien- und Qualifizierungsangebot für Migranten. Die Flüchtlinge können doch dann gleich schnell in die Hörsäle. Messer bitte draußen lassen. Die Berliner Zeitung zitiert eine Zuschrift. Warum habe die bunte, weltoffene und tolerante FU Berlin Platz für antisemitische Hamas-Aufmärsche, aber keinen Platz für Unterkünfte für die von ihr so gepriesenen Flüchtlinge? Ist das nicht rassistisch und intolerant? In einer anderen Zuschrift steht, wenn man selbst betroffen ist, bröckelt die Woke-Fassade verdammt schnell. Auch eine der letzten freien Flächen Berlins, das Tempelhofer Feld, soll mit Containern besetzt werden. Zunächst 5% des ehemaligen Flughafengeländes sollen vollgestellt werden, heißt es. Die Ausweitung von Unterkünften und Containerlösungen sei unausweichlich, laut regierendem Bürgermeister Wegner, CDU. Nicht, sagte er, wie lange das noch weitergehen soll. Schon hat die Staatssekretärin für Umwelt- und Klimaschutz Behrendt, ebenfalls CDU, laut Tagesspiegel gesagt, dass man bald wieder mit monatlich 1.500 bis 1.800 Menschen rechnen müsse. Sie meinte neue Asylbewerber in Berlin. Spätestens im Juni, Juli werde der Senat dann wieder an die Kapazitätsgrenzen stoßen, sagte sie. Da heißt es zusammenrücken. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg gibt es bestimmt noch viel Platz. Ebenso in den Rathäusern der Stadt und natürlich im Bundestag oder im Kanzleramt. Das soll ja gerade für viel Geld erweitert werden. Ein Jahr Atomausstieg. Habeck versichert, die Stromversorgung sei garantiert. Roland Tichy und Dieter Dehm haben da so ihre Zweifel. Zu Atomausstieg, Versorgungssicherheit und Strompreisen diskutieren sie in der Streitbar von Tichys Einblick mit Götz Ruprecht, CEO von Dual Fluid Energy. Sein Unternehmen will neuartige Atomreaktoren bauen. Sicherer, sauberer und günstiger. Und mit Dr. Philipp Lengsfeld. Er ist ebenfalls Physiker, wandte sich dann jedoch der Politik zu.
Es gibt inzwischen eine enge Zusammenarbeit mit der TU München, mit dem Paul-Scherrer-Institut. Es gibt Sicherheitsstudien bereits von denen, sagen wir mal, angefangene. Da sind eigentlich alle Eigenschaften bestätigt worden. Und die wichtigste Eigenschaft, das kann kaum ein anderer Reaktor erreichen, ist die sogenannte Selbstregulierung. Das ist ein sogenanntes homöostatisches System. Das funktioniert ganz einfach. Sie brauchen keine Regelstäbe, keine besonderen aktiven Elektronik oder irgendwas. Der Reaktorkern ist einfach da, gefüllt. Und wenn man jetzt mehr Wärme entnimmt, dann wird er so ein bisschen kälter. Dann zieht sich alles, was ja alles Flüssigkeiten sind, zieht sich das alles zusammen. Dadurch rücken die Kerne zusammen und dadurch haben die Neutronen mehr Reaktionspartner und es wird mehr Wärme produziert. Und der Reaktor gleicht das wieder aus und geht wieder auf die Solltemperatur zurück. Das Gleiche ist umgekehrt, wenn man jetzt, was eine Katastrophe wäre, zum Beispiel bei Fukushima, wenn man die Kühlung abschaltet, ja, dann erhitzt sich ja der Reaktor immer weiter. Hier passiert das nicht, denn der Reaktor produziert dann automatisch auch weniger Wärme. Das heißt, er gleicht sich immer von der Physik her schon aus und bleibt immer bei der gleichen Arbeitstemperatur.
Jetzt sind wir ja alle so ekelhaft zu Ihnen. Entschuldigung, Herr Lengsfeld. Wie werden Sie eigentlich in Deutschland von der Politik und von den Behörden wahrgenommen? Sagen Sie, das ist ein Spinner, den lässt man in der Ecke seinen Modellbaukasten basteln.
Also das ist eigentlich eher positiv. Ja. Bei den Behörden, ich meine, wir bauen ja noch nichts, deswegen haben wir da auch nichts mit den Behörden groß zu tun.
Die Politik?
Die Politik ist gemischt. Also in Kreisen wie diesen hier, auch in konservativen Kreisen, ist da großes Interesse da. Friedrich Merz hat das ja sogar in seiner Biografie erwähnt, Dual-Fluid-Reaktor, hat das auch in mehreren Artikeln oder auch Reden schon erwähnt. Jetzt, glaube ich, gerade kürzlich wieder. Also auch von der CDU-Seite ist Interesse da, von der AfD-Seite sowieso, weil die ja sowieso für Kernenergie sind. Ich würde es mir allerdings wünschen, auch mal, eigentlich müsste es doch die Grünen am meisten interessieren. Das löst doch genau die Probleme, die die Grünen immer der Kernenergie vorwerfen.
Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Richtig kalte Polarluft strömt in der Höhe weiter aus dem Nordwesten hinein. Es bleibt unbeständig und recht kalt. Heute im Westen und Süden meist bedeckt und vielfach Schauer, die lokal wie im Schwarzwald auch kräftiger ausfallen können. Die Schneefallgrenze sinkt wieder bis auf 800 Meter herab. In Hochlagen und in den Alpen sind noch einmal einige Zentimeter Neuschnee möglich. Im Norden und Nordosten ist es aufgelockert und es kommt nur selten zu Niederschlägen. Die Temperaturen sind mit der Kaltfront gestern sehr drastisch gesunken. Sie bewegen sich zwischen 6 und 12 Grad. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Tagsüber kam die Sonne immer wieder durch. Die Solaranlagen lieferten 21 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die Windräder 24 Gigawatt ebenfalls um 12 Uhr mittags. Und die konventionellen Kraftwerke 17 Gigawatt an elektrischer Leistung. Abends um 19 Uhr kam nichts mehr von den Solaranlagen. Die konventionellen lieferten 28 Gigawatt. Und fast den ganzen Tag musste Strom importiert werden. Sogar um 19 Uhr über 7 Gigawatt. Zu einem Preis von 114 Euro pro Megawattstunde. Habeck nennt das schlau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.